Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie live aus dem Münchner Westen, aus dem Schrebergarten, die Gartengaroten
2023.
Guten Abend.
Guten Abend.
Sehr schön. Ja, dann sind wir schon wieder zurück. Folge Nummer 2. Wir haben einen roten Faden. Wir haben gut gegessen. Wir haben immer noch keinen Plan. Wir machen es trotzdem.
Irr. Und wir sind draußen.
Die zweite Staffel findet ja auch nur statt, weil die erste so erfolgreich war.
Ja,
hätten aber wir nicht Staffeln.
Netflix hat angefragt.
Hätten wir nicht so viel Klicks in der ersten, hätten wir auch gesagt.
Aber
wer scheißt
es aufs Geld? Er ist Kapitalist.
Ja, bei uns ist das eine Indie-Nummer hier. Haben sie alle angefragt, die Warner Brothers. Aber direkt gesagt, Freunde.
Wir haben auch nur selbstgezogenes Gemüse gegrillt.
Ja. So, also. Thema. Wir sind zurück. Und wir wollten mal Revue passieren lassen, wie unser erstes Spiel, was wir tatsächlich nach der letzten Folge gespielt haben, wie es so gelaufen ist. Was haben wir gespielt? Was sind die großen Herausforderungen gewesen oder auch die kleinen Herausforderungen? Was haben wir denn überhaupt gespielt? Wir haben uns im Prinzip, wenn ich mich richtig erinnere, einer freien Version eines Multiplayer-Formats gewidmet, oder?
Das allererste?
Ja.
War das
direkt nach der Folge, oder?
Nee. Das haben wir mit
direkt einem 60er. Nach der Folge haben wir in Teams gespielt.
Stimmt.
Mit Standarddecks.
Stimmt.
Ja.
Also haben wir im Prinzip ein Standard gespielt mit einigermaßen offenen Karten.
Alex hat mich angeleitet und Steffen den Daniel. Und dann hat das ganz gut geklappt.
Inwieweit ist denn die Erinnerung vorhanden und ihr könnt sagen, was für euch da gut oder schlecht gelaufen ist, beziehungsweise ob es da irgendwelche besonderen Herausforderungen gegeben hat?
Also ich muss gestehen, die angeleitete Runde oder wenn wir auch so immer noch mal wieder mit Anleitung gespielt haben, läuft immer ganz gut. Mir fehlt noch so ein bisschen die Routine und oft halt das Verständnis noch, das Wissen über das, was einzelne Karten machen und dergleichen. Ich meine, das ist wahrscheinlich am Anfang normal, aber...
Ich glaube, das, was für eingespielte Leute einfach sehr logisch ist, in manchen Momenten dann, welche Karten auf was aufbauen und wie die zusammenhängen, das ist für Neulinge sehr komplex, weil wirklich dann zum Teil 5, 6, 7, 8 Karten ineinander greifen.
Ja, um sich halt auch eine gewisse Taktik aufzubauen, glaube ich, ist so ein Know-how über, wenn man das eigene Deck hat, schon wichtig. Deswegen würde ich jetzt als Anfänger zum Beispiel auch empfehlen, möglichst bald eigene Karten zu haben tatsächlich, um sich mit denen auch ein bisschen zu beschäftigen.
Aber das haben wir jetzt dann.
Jetzt haben wir welche, ja.
Man muss dazu sagen, wir sind gerade kurz nach Release der Herr der Ringe Edition. Es sind alle ein bisschen angefixt. Alle haben sich nochmal die Herr der Ringe Filme reingezogen. Daniel und ich haben auf dem Weg im Auto hier schön das Auenland-Thema die ganze Zeit gehört. Also das heißt, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Aber es freuen sich auf jeden Fall alle schon wenig auf die Karten. Spiel Nummer zwei, zwei Wochen später in etwa, hatten wir uns getroffen und haben mit den Planeswalker-Decks, oder?
Planeswalker, genau.
Wir haben einfach mal mit den Planeswalker-Decks aus 2020 oder sogar noch früher eine Multiplayer-Runde gespielt. Das ist eigentlich meiner Meinung nach ganz gut gelaufen ist. Also mal abseits vom offiziellen Magic-Regelwerk, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber nichtsdestotrotz relativ gut gelaufen ist. Gab es da irgendwelche Punkte? Also mir wäre es tatsächlich...
Was mir gleich aufgefallen ist, wir spielen das anders als in meiner anderen Spielegruppe. Wir haben das so gespielt, der Erste, der jemand rausgeschmissen hat, hat dann gewonnen. In meiner anderen Spielegruppe machen wir so, der Letzte, der stehen bleibt, der gewinnt.
Ja, was ja auch relativ normal ist. Plus für, ich denke, wir haben uns da stillschweigend darauf geeinigt, weil es halt super langweilig ist, wenn dann einer mal rausgeflogen ist.
Genau.
Weil es halt auch der Lerneffekt für denjenigen, der als erstes rausfällt, dann deutlich geringer ist, würde ich sagen. Deswegen war es halt immer so, dass wir, nachdem einer tatsächlich rausgeflogen ist, auch sofort die Partie beendet haben und eine neue gespielt haben. Was ich jetzt so auch nicht machen würde, sondern Last Man Standing.
Da hätte ich jetzt nur mal eine kurze Zwischenfrage gleich, weil du es ja angesprochen hast, Alex. Wir haben eine Multiplayer-Runde gespielt.
Ja.
Also wir sind vier Leute. wie in unserer vier zarten Stimmlein.
Einmal komplett durchgezählt, der Daniel übrigens.
Ja, klar. Schon erkennt, sind wir vier und haben dann quasi alle gegen alle gespielt. Meine Frage wäre jetzt, ist es für Anfänger grundsätzlich besser, ein klassisches 1 gegen 1 zu spielen? Oder kann man dann auch, wenn wie bei uns jetzt Leute dabei sind, die die Thematik schon ein bisschen, mit der Thematik schon ein bisschen vertraut sind, dann tatsächlich auch mit sowas anzufangen?
Ganz ehrlich, ich finde vor allem vom Spaßfaktor, um den es ja als erstes mal gehen sollte, am wichtigsten, dass alle zum Zuge kommen. Dann ist natürlich so eine Multiplayer-Runde mit einem erfundenen Format, wie wir es zuerst gespielt haben, vor allem deutlich spaßiger auch.
Also ich fand das Multiplayer ziemlich cool.
Und das ist abgesehen von, also um Gottes Willen. Also
es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wenn du jetzt einen Freund hast, der dich an Magic heranführen möchte, dann hast du ja gar nicht groß die Chance, ein Multiplayer-Format zu spielen. Sicher, ne? Dann ist natürlich das 1 gegen 1.
Jetzt haben wir zwei weitere Nerds zu.
Ja, und du wisst, Nerds, die schauen vielleicht mittlerweile alle so aus, aber...
Ich habe 40 Jahre gebraucht.
Um andere Nerds zu
finden. Ja. Jetzt sitze ich hier.
Steffen aus einem Nerdkeller rausgezogen.
Endlich mein Schatz!
Ja, genau, Spiel Nummer 2. Und tatsächlich sind wir vor Folge Nummer 3 auch schon zu Spiel Nummer 3 gekommen.
Nee, Folge Nummer 2 zu Spiel Nummer 3.
Genau. Oh, was habe ich gesagt?
Was anderes.
Das hat keiner aufgepasst, aber es war definitiv nicht richtig.
Ich stelle nochmal das alkoholfreie Radler weg. Okay.
Hey, hey, haben gesagt, wir outen uns nicht. Genau, also Spiel Nummer 3 vor Folge Nummer 2.
Genau.
So. Und dann haben wir klassisch Commander gespielt tatsächlich. Daniel hatte sich im Vorfeld ein Deck besorgt, ein eigenes. Und wir anderen, beziehungsweise Steffen hatte ein eigenes Deck mitgebracht. Und
so wie heute auch.
Wir anderen haben mit meinen Precons gespielt, genau. Wie ist das gelaufen? Steffen?
Sehr gut für mich. Ich habe ja gewonnen, also in erster Linie. Ich glaube, vom Verständnis her für die beiden auch. Und wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Routine reinkommt, Daniel, bei dir, dann wirst du demnächst die Karten ja auch fast auswendig können. Und wegen dem holen wir das heute, glaube ich, gleich nochmal nach.
Ja, aber es ist so ein bisschen die Unsicherheit bei mir noch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen war das auch die Frage, ob es vielleicht ein 1 gegen 1 grundsätzlich für einen Anfang besser wäre. Nicht, weil ich es jetzt nicht cool fand oder nicht interessant fand, ganz im Gegenteil. Gerade wenn man die Runde so hat, wie wir sie haben, ist es definitiv lässig, das so zu spielen. Aber ich habe oft eben diese Überforderung noch ein bisschen, dass ich jetzt nicht genau weiß, wenn ich dann mal weiß, was ich jetzt mit den Karten machen will, wie wäre es jetzt am besten, wen anzugreifen. Ich denke mal, das ist natürlich auch ein individuelles Ding so ein bisschen.
Das ist einfacher im 1 gegen 1, weil du halt nur einen Gegner hast.
Du hast natürlich nur einen Gegner.
Ja, du triffst die Entscheidung.
Nicht so viel Input einfach.
Permanent. Genau. Oder wenn ich den angreife und der mich dann angreift, und da passen halt immer direkt.
Aber wie Steffen schon gesagt hat, also bei mir speziell ist es wirklich so ein bisschen dieser komplette Überblick über alles. Ich glaube, den normalen Ablauf, den ich am Anfang für relativ komplex erachtet habe, ist eigentlich relativ schnell zu erfassen, so diese Schritte, die du pro Zug durchgehst. Vielleicht wollt ihr sie noch mal ganz kurz
End wiederholen. End up, upkeep, draw for turn.
Das ist ja der große Inhalt der heutigen Folge noch.
Perfekt, genau, da kommen wir natürlich später auch noch drauf. Ja, aber alles in allem geht es mir immer besser. Ich habe das Gefühl, Felix, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, sage ich mal, aber dass du ein bisschen schneller drin bist in der ganzen Nummer. Ich weiß nicht, bist du durch deine Yu-Gi-Oh!-Vergangenheit
ich bin generell
schneller drin?
Einfach schnell drin.
Das ist natürlich gut.
Natürlich, wenn schnell drin ist, ist auch schnell wieder fertig, ne?
Nee, ich glaube, wie ich in der ersten Folge schon gesagt habe, diese doch sehr Yu-Gi-Oh!-lastige Vergangenheit, sowohl als Kartenspiel, als auch auf dem Gameboy und Playstation, weiß der Geier was, hast natürlich schon ein bisschen Vorteil, weil der ein oder andere Kartentyp sich ja überschneidet. Genau, aber...
Außer das mit dem Angreifen ist das.
Das mit dem Angreifen ist tatsächlich anders, ja, aber... Ich mach dir nichts.
Na?
Ist halt so, auch wenn du die Regel als doof empfindest.
In der einen oder anderen Situation, ja, habe ich ein bisschen so, ja, hat mein Monk kurz gezuckt.
Ey, lautlos haben wir gesagt.
Ich wusste, dass jetzt noch was kommt.
Ja.
Okay, ich tue Buße.
Ja. Nee, aber das ist, jedes Spiel hat seine Regeln und fertig. Dafür sind einige Sachen bei Magic viel besser wie bei Yu-Gi-Oh!, weil es halt einfach komplexer und du hast mehr Möglichkeiten und ja. Und jetzt ist er gerade mal der Anfang. Die Möglichkeiten werden immer mehr.
Also ich denke, zusammenfassend kann man sagen, wir haben 3 Partien gespielt, einmal direkt nach der Folge. Mit offenen Karten in 2er-Teams zum Anleiten, beim zweiten Mal die Commander-Decks, nicht die Commander-Decks, die Planeswalker-Decks, in einem selbst erfundenen oder in einem freien Multiplayer-Format und dann ins reguläre Commander übergelaufen.
Die Decklisten stellst du ja auch rein, hast du gesagt, dann in den Shownotes.
Ja, die Decklisten kommen in die Shownotes, ja. Macht übrigens auch der Typ, der deine Underground-C hat.
Okay. Hat er sich gemeldet?
Der hat sich noch nicht gemeldet tatsächlich. Aber,
ich habe aber neulich einen Anruf unbekannt auf dem Handy gehabt. Ja? Also vielleicht war das.
Ja, vielleicht aber auch.
Hast du zurückgerufen?
Nee, habe ich mir nicht getraut.
Wie ruft man einen unbekannten Anruf?
Ich glaube, das geht nicht.
Das geht irgendwie.
Irgendwer muss das. Wenn irgendjemand das hier hört und uns erklären kann, wie man einen unbekannten Anrufer zurücktracken kann.
Hinterlass uns was in den Journals.
Eine kleine Frage von mir noch. Macht Sinn, jetzt zu erklären, kurz anzureißen, Planeswalker und Commander Unterschied oder wollen wir da später in einer späteren Folge mal drauf kommen? Weil wir haben es jetzt schon mal angeschnitten. Ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde, ganz kurz. Gibt es einen riesen Unterschied? Ja, sicher.
Aber also grundsätzlich ist das Planeswalker-Deck, was wir gespielt haben, ein Standardformat-Deck mit 60 Karten. Ja? Und das Commander-Deck hat eben 100 Karten, wo jede Karte nur einmal drin sein darf. In dem Standard-Deck darf jede Karte prinzipiell 4-mal drin sein. Genau. So, das ist eigentlich schon alles. Und wir haben eigentlich ein Standard-Deck, was für ein 1 gegen 1 gedacht ist, einfach in ein Commander-Format gespielt.
Und dort ist der Commander oder der Planeswalker im Deck gewesen. Mhm. Also in den 60 Karten. Man hat nicht wie beim Commander-Deck draußen gehabt und hätte jederzeit darauf zugreifen können.
Ja, draußen bei der letzten Runde.
Eigentlich. Das ist der Unterschied.
Also den Commander.
Auf den baut halt alles auf.
Genau, wenn ich jetzt mal so ganz wild fragen darf, so auf einer Skala von 1 bis 10, nach den 3 Spielen, wo seht ihr euch?
12.
Da habe ich mir gedacht, Felix ist ziemlich krass unterwegs.
Also ich würde mich bei einer stabilen 4 einordnen,
glaube ich. Ich hätte tatsächlich auch gesagt, also im ernsthaften 5.
Okay.
Ja. Also bei mir so zwischen 3 und 4, dann ist beim Felix definitiv eine 5.
So, dass ich es halt gut von den Basics her spielen kann, auf jeden Fall. Und es macht Spaß, aber es fehlt halt einfach nur die Komplexität.
Das finde ich cool, das können wir vielleicht beibehalten. Mal gucken, was.
Wo siehst du dich?
Boah, nicht mehr als bei einer 7, ehrlich gesagt.
Okay, ich hätte mich jetzt auf eine 8. Weil ich weiß. Ich
schon so Kommazahlen mir gewünscht.
Felix, hi, grüß dich.
So eine 8,7 oder sowas.
Na, ich würde nicht über eine 8,
ihr müsst bedenken, wir sitzen draußen. Ihr
seht, und wir haben gegrillt.
Einige Brüllmücken unterwegs.
Alles.
Und die sind in Bayern dieses Jahr echt übel. Also, ja, wir können ja mal auf die Homepage vom Bayerischen Staatsministerium für Brüllmücken gehen. Wir haben uns aber alle, keine Sorge, wir haben uns impfen lassen. Also
ja. Und wir haben ganz viel Insektenschutzspray dabei.
Dann kannst du wohl. Und so vielleicht der Community nochmal Bescheid sagen, was eine Tigermücke auf Italienisch ist.
Ich weiß leider nicht die direkte Übersetzung, aber ich gehe mal davon aus. Nee, kann ich euch nicht sagen, tut mir leid.
Schade. Das. Aber ganz ehrlich, wenn ihr an daniel@kartenchaoten.de schreibt, dann.
Dann finde ich das raus für
euch. Dann findet ihr das raus für euch. Ne? Also, wie wir es letztes Mal gesagt haben, Latein-Nachhilfe und jetzt auch Italienisch im Portfolio, geht immer direkt an daniel@kartenchaoten.
Wer bei mir?
Import, Export.
Ja. Genau. Tatsächlich sind wir in unserem roten Faden ein bisschen hin und her gesprungen wild. Wir haben jemanden vergessen.
Ja.
Und zwar haben wir einen ganz lieben Kollegen vergessen. Der Noah kriegt von uns einen fetten Shoutout, weil der unser Logo gemacht hat.
Du geile Sau.
Noah, du geile Sau. Geboren, um Logos zu machen.
Ja, das ist schön, das kam unvorbereitet. Das fand ich gut.
Daniel hat es auf jeden Fall genossen. Ja. Nee,
der genießt immer noch.
Wenn jemand ein Logo braucht oder irgendwas fancy, artmäßiges, der Noah, der macht das für euch. Link findet ihr tatsächlich in den Shownotes.
Und diesmal, ich muss sagen, der ist aus Hawaii.
Der ist aus Hawaii.
Also, schaut zwar nicht so aus, aber, nee,
aber ist aus trotzdem Hawaii. Unfassbar gut aussehen.
Nein, nicht aus
das,
Hawaii.
Das Logo ist nicht aus Hawaii, das ist vom Noah
das
aus.
Das heißt aber nicht aus Hawaii, oder? Sondern von Hawaii wahrscheinlich.
Insel.
Ja.
Insel.
Ja. Wenn ihr Deutschnachhilfe braucht, felix@kartenchaoten.
Gefäßchirurg.
Gefäßchirurgie Felix. Nächster Punkt. Und zwar, um was geht's denn heute? Heute geht's darum, was ist eigentlich das Ziel des Spiels und wie kommen wir dahin, beziehungsweise wie ist denn so ein Zug aufgebaut?
Erstmal, wie unser ganzes Setting aufgebaut ist, ich bin total begeistert. Es ist vor allem, irre. Es ging innerhalb von 5 Minuten.
Es ist wirklich irre.
Ja, jetzt wissen wir nächstes Mal auch, wie es funktioniert.
Ja, jetzt müssen wir bloß gucken, ob hinterher wirklich auch Ton drauf ist. Aber sonst reden wir hier 3 Stunden lang und dann ärgern wir uns zu Tode, weil wir uns morgen wieder zum Grillen treffen.
Es leuchtet doch. Ist doch gut. Wir machen ein Foto davon und dann nehmen wir die Einstellung.
Dann ging es eigentlich schon los.
Ja. Ne? Mikrofone auf die Ständer gesteckt und hurra die Gams.
Los ging's.
Genau. Ja, so viel zum Setting.
Komm zum Punkt.
Ja, habe ich versucht, dann hast du mit den Ständern angefangen.
Also.
Genau, also Ziel des Spiels. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, um welches Format es geht. Ne? Wir haben Formate, da hast du 20 Leben. Wir haben Formate, da spielt man im Team, teilt sich einen Lebenspunktetopf. Wir haben Commander, wo es am Schluss hingehen soll. Da hat man 40 Leben. Ziel des Spiels ist natürlich, alle Gegner, deinen Gegner oder alle Gegner auf 0 Punkte runterzubringen. Es wird abwechselnd gespielt. Jeder hat seinen Zug. Und wie so ein Zug aufgebaut ist, darum soll es jetzt gehen. Steffen ist da wahnsinnig begabt, vor allem gerade den Anfang des Zugs mit seiner irren Eselsbrücke darzustellen. Steffen, bitte.
End up, upkeep, draw for turn.
So, irre. Und was heißt das genau?
Was ich schon gesagt habe, wir enttappen.
Ja.
Das heißt, wir enttappen unsere Kreaturen, unsere Länder, unsere Artefakte, gehen dann in die Upkeep, müssen Upkeep-Kosten bezahlen von bestimmten Verzauberungen oder Kreaturen, die irgendwas erfordern. Und dann ziehen wir.
Sprich, der Upkeep oder die Versorgungsphase?
Genau,
die Versorgungsphase in Deutsch. Ist im Prinzip etwas, was nur zum Tragen kommt, wenn es auf gewissen Karten Erwähnung findet, richtig?
Richtig, dass man Mana dafür bezahlen muss oder...
Sprich, auf einer Karte steht, während deiner Versorgungsphase tue das, ziehe das, mache das,
opfere eine Kreatur.
Opfere eine steht Kreatur. Dann explizit auch erwähnt, während deiner Versorgungsphase.
Genau, ja. Okay. Also das heißt, weil wenn du sowas nicht hast, dann ist im Prinzip enttappen, ziehen.
Es kann auch sein, dass ich eine Karte habe, die deine Versorgungsphase betrifft. Das heißt, auf meiner Karte steht, in jeder Versorgungsphase deines Gegners opfert dieser eine Kreatur. Also das heißt, in deiner Versorgungsphase durch meine Karte musst du eine Kreatur kaputt machen. Jeder, der eben dran kommt.
Das ist eine miese Nummer, ne?
Das ist fies, aber...
Gibt's.
Die gibt's. Und die kann sogar noch was anderes. Ich darf in meiner Upkeep dann sogar eine aus dem Friedhof zurückholen.
So, Nonjo.
Puh, ne? Kostet 7 Mana.
7?
7. 5. Das farblose, 2 schwarze.
Das dauert eine Weile. Außer Steffen hat wieder sein Sliver-Deck mit dabei. Und
ja, habe ich dabei. Ich habe meinen Ellbogen gebrochen. Ich konnte nichts Neues, basteln.
Genau. Fangen wir erstmal grundlegend an, wie das Spiel anfängt. Jeder hat sein Deck. Jeder mischt sein Deck. Auf Wunsch kann abgehoben werden oder auch nicht. Dann wird gewürfelt. Es geht um den, der anfängt. Beim Commander-Spiel ist es grundsätzlich so, der anfängt,
zieht 7 Karten.
So wie jeder andere auch.
Richtig.
So.
Zeit für
richtig.
Duell.
Genau. Und dann geht es eben los, wie der Steffen beschrieben hat. Enttappen, natürlich als Erster hast du nichts zu enttappen. Das spricht die ganzen Kreaturen, die angegriffen haben oder Länder, die du zum Bezahlen oder das Mana, das du zum Bezahlen von Kreaturen oder Zaubern im letzten Zug benutzt hast, wird enttappt. Dann kommt deine Versorgungsphase, dein Upkeep. Wenn du da nichts hast, fällt das weg und dann ziehst du deine Karte. Nach diesem Karteziehen gehst du in deine Hauptphase, in deine erste Hauptphase.
Genau, und dort spielt man, wenn möglichst, in jedem Zug ein Land. Mit den Ländern kann ich Mana produzieren und dann kann ich die Mana-Kosten für die Karten wie Spontanzauber, Verzauberung, Kreaturen bezahlen und die dann ausspielen. Und das mache ich dann meistens in der ersten Hauptphase. Wenn ich dann was ausgespielt habe, dann kommt nach der ersten Hauptphase die Angriffsphase. Die Angriffsphase kann aber nur genutzt werden, wenn man mindestens, wenn eine Kreatur einmal die Arten durch eine Versorgungsphase gegangen ist. Höchstens, sie hat einen Effekt, bedeutet Eile und heißt, könnte quasi direkt angreifen, wenn sie aufs Spielfeld kommt. Also das heißt, nach der Angriffsphase kommt dann wieder eine Hauptphase, wo ich nochmal Verzauberung oder Instance Sorcery spielen kann und dann gehe ich in Endstep und der Zug ist beendet.
So sieht's aus. Und nachdem das Ganze passiert ist, ist der nächste Spieler dran. Normalerweise sagt man, ich beende meinen Zug oder ich bin fertig, sodass der andere Bescheid weiß, dass er jetzt dran ist.
In diesem Fall ist dann quasi so, in Endstep, wenn ich sage, ich gebe meinen Zug ab, hat jeder Spieler wieder die Möglichkeit, in meinem Endstep auch noch einen Spontanzauber zu spielen. Spontanzauber kann man zu jedem Zeitpunkt spielen. Das heißt, okay, ich habe noch Mana auf, bevor ich direkt in meinen Zug drankomme. Ich bin der Nächste. Möchte diese Mana nicht verfallen lassen, Spontanzauber spielen. Nutze diese Mana, spiele dann noch, bevor ich drankomme, in meinem Zug, den Spontanzauberspruch. Die Mana sind verbraucht, nutze den Effekt und dann kommt erst der Effekt, dass ich wieder enttappe. Komplex, aber...
Wie sieht es bei euch aus? Tauchen da irgendwelche Fragen auf? Fällt euch irgendwas auf? Was muss, was kann, was soll? Irgendwas.
Vielleicht kurze Rückfrage zu den Spontanzaubern. Kann ich die nur spielen, wenn der vor mir in seinem Zug noch ist? Oder kann ich die auch spielen, wenn wir zum Multiplayer-Modi haben, wenn der Spieler 2 oder 3 vor mir noch dran ist?
Kannst jederzeit spielen.
Okay.
Du kannst einen Spontanzauber natürlich auch in deinem Zug spielen. Ne? Also
Spontanzauber ist der schnellste Zauberspruch, kannst du jedem Zeitpunkt spielen.
Okay, sehr gut.
Höchstens jemand anders hat eine Karte gespielt, die besagt, der Spieler kann keine Spontanzaubersprüche wirken.
Weil wie ich gelernt habe, es gibt
nichts, was es nicht gibt.
Jeden möglichen Effekt auf irgendeiner Karte.
Ja.
Das ist absolut richtig. Ja. Also es ist wirklich, man muss irgendwo mit allem rechnen, weil es eigentlich mittlerweile nichts mehr gibt, was eine Karte nicht aushebeln könnte. Ja? Also es gibt Karten, da steht drauf, du kannst Hexe reinspielen wie Spontanzauber. Ja? Also wie gesagt, da dem sind keine Grenzen gesetzt, ehrlich gesagt.
Oder Kreaturen zu jedem Zeitpunkt.
Ja, genau. Ja? Also dann kannst du auch Kreaturen wie Spontanzauber ausspielen. Okay. Es gibt auch Kreaturen, die zum Beispiel wie ein Spontanzauber von sich aus spielbar sind. Die haben Aufblitzen. Flash,
genau.
Die kannst du genauso im Zug, während ein anderer dran ist, spielen. Genau. Sprechen wir nochmal drüber, wie das Angreifen und Verteidigen funktioniert. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise hatte ich auch beim Magic-Spielen mit meiner Frau im Krankenhaus, die größten Probleme, ihr Angreifen, Verteidigen, also Angreifen, Blocken zu erklären. Warum, kann ich nicht richtig sagen, aber ich habe immer das Gefühl, dass das bei Magic eine große Herausforderung ist.
Ja, dem kann ich nur zustimmen, muss ich auch sagen. Also damit habe ich auch immer noch größten Probleme, wenn man es mal so nennen kann, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wenn ich jetzt angreife, blocke ich. Ich kann mit mehreren Kreaturen blocken, ich kann aber auch nur mir eine aussuchen. Meine Kreatur ist aber dann ja quasi nur opfert sich ja quasi, damit die Punkte nicht mir als Spieler abgezogen werden. Weil grundsätzlich werden ja die Punkte immer dem Spieler abgezogen und nicht der Kreatur, sag ich jetzt mal. Oder fällt mir da gerne ins Wort. Das ist doch wirklich so eine der... Ich meine, Karte ziehen und Karten wieder drehen, das habe ich jetzt mittlerweile verstanden. Aber dann so, wenn es um die Hauptphase geht, tatsächlich um dieses Angreifen und Blocken, da fehlt mir wahrscheinlich, wie Felix auch schon gesagt hat, einfach so ein bisschen die Routine. Was kann ich denn alles machen? Was macht Sinn zu machen? Ich weiß nicht, ob man das so einfach, kann man wahrscheinlich so einfach nicht wiedergeben. Aber,
glaubst du, du kannst es greifbar machen, was genau die Herausforderung ist? Weil wir haben es ja versucht zu erklären. Eigentlich greifst du, wenn du angreifst, nur zwei Dinge an. Entweder den Spieler oder einen Planeswalker.
Ja.
Jetzt neu dazugekommen sind diese Battles in einer der letzten Editionen.
Die thematisieren wir noch
nicht. Die thematisiert vor allem Steffen nicht, die scheinen ihn zu traumatisieren.
Ich habe es noch nicht verstanden.
Ja.
Also ihr müsst euch vorstellen, ihr greift nicht die Kreaturen an, sondern ihr habt eine Armee an Kreaturen oder vielleicht bloß eine starke und der Gegner hat mehrere Kreaturen. Und dann geht man in den Angriff über und man greift den Spieler an. Und dann hat der Spieler die Möglichkeit, auf die angreifenden Kreaturen zu reagieren. Mit wie viel Kreaturen er insgesamt blockt und welche Kreaturen gemeinsam vielleicht eine Kreatur blocken.
Aber das beschreibt eigentlich meine Problematik ganz gut. Abseits dieser Battle-Thematik, die du jetzt gerade angesprochen hast.
Ich wollte mit den Battles übrigens niemanden schon wieder verwirren.
Vielleicht klammern wir das Ganze noch kurz aus. Das wird sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt noch kommen. Aber das gibt es dann wohl auch noch.
Nein, wir reden jetzt einfach nicht von Battles.
Ich würde gern zum Thema Angriff nochmal eine Frage oder Angriff und Verteidigung Frage spielen, weil das tatsächlich, glaube ich, für mich auch einfach durch die Gewohnheit von Yu-Gi-Oh! Von früher halt einfach ungewohnt ist, deswegen manchmal unverständlich. Sagen wir mal, ich habe jetzt eine 20-20 Kreatur und habe auf meiner Seite drei schwächere. 3x5 und 5, völlig egal.
Der Gegner hat eine 20-20.
Ja, Gegner hat 20 und greift mich an.
Und du hast
3x5, 5.
Ja.
Genau. Wenn ich jetzt eine dieser Kreaturen opfere, dann kann der mir ja keinen Schaden mehr zufügen.
Richtig. Dir als Spieler.
Mir als Spieler.
Höchstens die Kreatur hätte einen Effekt, das bedeutet Trample, dann würde ja der Überhang schaden quasi,
ja,
wenn du mit 5 blockst, abzüglich
15.
Genau, würden 15 übrig bleiben und dieser Schaden würde dann stattfinden, aber dann bräuchte die Kreatur den Effekt.
Ja. Hat die Kreatur diesen nicht, geht deine Kreatur drauf, aber dir passiert nichts.
Genau, so. Was ist jetzt der Punkt, noch mehrere meine Kreaturen zu opfern? So wie es ich jetzt verstanden habe und hoffentlich ist es richtig, sollten jetzt meine Verteidigungspunkte dem der angreifenden Kreatur über sein, dann geht diese Kreatur, die angreift, kaputt.
Ja, aber dann bräuchtest du eben...
Dann wären jetzt meine 15 summiert zu wenig.
Du hast 4 5-5er Kreaturen.
Genau,
dann trifft im Prinzip, wenn du es zusammenrechnest, eine 20-20 Kreatur auch auf eine 20-20 Kreatur.
Alle tot.
Da sind alle tot, aber auch meine angreifende.
Genau.
Genau.
Das ist halt das der Vor- und
genau. Wenn du fasst im Prinzip schwache Kreaturen zum Blocken nur dann zusammen, wenn sich's lohnt, weil dann die große angreifende Kreatur auch kaputt geht.
Weil nämlich dieser Schaden, den die angreifende Kreatur nimmt, nicht für den nächsten Zug bestehen bleibt. Heißt, der hat dann wieder frische Angriffspunkte.
Ja. Vorausgesetzt, du willst dann natürlich loswerden, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt hier 5 Kreaturen liegen. Ja? Wenn ich alle 5 Kreaturen zusammennehme, um diese eine zu blocken und weiß, dann sind meine 5 kaputt, aber auch die angreifende Kreatur, das muss sich schon lohnen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich block den jetzt eine 20-20 Kreatur mit einer 1-1, ja? Und die ist mir wurscht und ich kriege dabei den Schaden nicht, dann macht das auch in manchen Situationen Sinn. Ja?
Und
aber
jetzt kommt ein bisschen auf die Situation drauf. Für mich abschließend, jetzt habe ich tatsächlich zu 100% verstanden, Angriff und Verteidigung.
Okay.
Weil das war so das Letzte, was ich nicht ganz kapiert habe, weil ich es halt nicht gekannt habe vom Vorhinein. Das macht jetzt tatsächlich Sinn.
Und dann bekommen eben diese Effekte noch dazu, wie Erstschlag, Trample, dann weckt man wieder ab.
Trample kenne ich auch noch.
Wenn ich eine 1-1-Kreatur habe und eine 20-20, die mich angreift und ich könnte mit dieser 1-1-Kreatur den kompletten Schaden verhindern, dann kann ich die gern reinschmeißen. Aber wenn diese Kreatur Trample hat und quasi 19 Schaden macht, dann ist die Frage, ob dieser Effekt, den die Kreatur hat, ob ich sie nicht lieber behalte, anstatt 19, und 20 Schaden zu bekommen.
Einen Schaden halt einfach,
ich hatte zum Beispiel eine relativ schwache Kreatur in dem Deck, was wir letztes Mal gespielt haben. Die habe ich gern geopfert, weil sobald die auf dem Friedhof gelandet ist, konnte ich die wieder, glaube ich, mindestens in meine Hand zurücknehmen oder sogar wieder aufs Spielfeld rufen.
Ja.
Das ist dann natürlich nochmal was anderes.
Natürlich, es gibt auch wieder Effekte, die dir einen Vorteil verschaffen,
wenn,
dass du was
opferst,
dass Friedhof, du sagst, hey,
wenn der ins Spiel kommt, opfer eine Kreatur.
Okay. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Hat das was gemacht? Oder ist, weil ich, ganz ehrlich, offene und ehrliche Einschätzung, ich denke, du verstehst es genauso. Absolut ehrlich. Ich denke bloß, du bist schüchtern. Ja. Nein, ich denke, du, dass die Thematik eher die Einschätzung in einer bestimmten Lage differenzieren, was macht jetzt Sinn und was nicht.
Absolut, ja.
Aber das Prinzip.
Das Prinzip an sich jetzt hat, rein schwarz auf weiß erklärt, wie ihr es jetzt gerade auch gemacht habt.
Schwanz auf weiß muss ich jetzt Schwanz auf weiß.
Abgekürzt Schweiß.
Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Oh mein Gott.
Aber wir haben, ganz ehrlich, in der ersten Folge hatten wir nach ungefähr 5 Minuten das Thema Schwanz, wegen Steffens Pferdeschwanz übrigens,
ja.
Der hier nochmal erwähnt werden soll. Übrigens, Steffens Pferdeschwanz findet ihr auch in den Shownotes.
Ja. Und seinen Haarzopf.
Ja. Und hört nicht auf, uns weiterhin Briefe zu schreiben. Die sind echt toll.
Steffen hat seine Heroinsucht überwunden wegen euch.
Das hat auch ein OnlyFans übrigens.
Auch in den Shownotes. Gut, dass das jetzt kurzzeitig eskaliert ist hier, das Ganze.
Nee, um auf deine Frage zurückzukommen oder beziehungsweise auf meine ausschweifende Antwort. Ja, ich habe es verstanden, aber tatsächlich ist es in der Spielsituation bei mir immer noch so ein bisschen die Unsicherheit dann einfach.
Ja, Glück hat, wir brauchen halt einfach ein bisschen länger, um drüber nachzudenken, was jetzt sinnvoll wäre.
Ja, das ist nicht eure Schuld. Dabei. Das ist nicht eure Schuld, dass ihr länger braucht.
Hat mein Vater auch gemacht. Ja.
Es wäre nur deine Schuld, wenn es so bleibt.
Alex hat das musikalisch
noch. Ich habe heute, ja.
Finde ich schön.
Ich versuche auch, wenn jemand von euch ein Label hat. Ey, ich muss raus aus dieser Mühle, ich will auf Welttournee, ich bin zu besserem
Sammy, geboren. Sammy Deluxe, falls du uns hörst, ja. Ich wäre dabei.
Ja, Mann.
Da gibt es doch jetzt eine Band, die sucht einen neuen Frontsänger.
Ja?
Ja.
Rammstein, glaube ich.
Eigentlich. Ja, Rammstein.
Okay, cool.
Du kannst doch auch so rühren, oder?
Ja, sicher.
Ja, gar nicht so viel. Ja, rührt doch gar nicht.
Nee. Ist auch eher so ein bisschen creepy halt, das Ganze. Ja.
Nein. Ist übrigens gerade Brumpfzeit der walisischen Waldelche.
Ja?
Ja.
Heute?
Falls. Ja, auch. Also
was ist ja auch so?
In München Zelten zu hören, aber.
Ich habe jetzt gedacht, du redest über das Zelten in München.
Das Zelten?
Ja.
Ja, da sind walisische Waldelche schwierig beim Zelten. Die haben auch Trample.
Die Trample die Nieder. Ja, gut. Okay.
Boom. Das ist voll Zeltwege. Boom.
Mod zum Quack. Hat
eine
Eichen
geweint,
ich glaube nicht.
Ja, doch, klar. So Schaufeln.
Diese Schaufeln, ja.
Herzlich willkommen zum Biologie. Biologie. Schön. Biologie-Podcast. So viel zu den Phasen, so viel zum Angreifen und Verteidigen. Ich denke, da sind unsere Fragen eigentlich soweit gut und gut vor allem sind sie unsere Fragen geklärt. Was sagt ihr?
Yeah. Genau, und dann wird eben Schaden verteilt. Nach dem Angriff und dann wird Schaden abgezogen oder Kreaturen auch vom Spielfeld entfernt. Und nach der Angriffsphase kommt die zweite Hauptphase. Und dort dürft ihr wieder...
Wenn noch Mana übrig, mit dem ich was spielen kann.
Genau.
Kann ich nochmal...
Das wäre vielleicht auch nochmal eine kurze Frage. Das habe ich auch noch nicht so ganz begriffen. Oder ich glaube, begreife ich es jetzt immer mehr. Aber wieso gibt es diese zwei Hauptphasen? Ist das, wie du gerade gesagt hast, Felix, an dich gestellt oder vielleicht an euch beide auch gestellt, Steffen und Alex, wenn ich noch Mana übrig habe, dass ich da nochmal was machen könnte? Oder,
genau,
oder?
Du kannst, also so würde ich das immer denken oder sehen, du kannst da auch durch eine Karte, die du dann spielst, auch wenn es, wo vielleicht der Gegner auch nicht mehr damit gerechnet hat, kannst du dann immer in dieser zweiten Hauptphase nochmal einfach was einbauen, was ein bisschen überraschend ist. Wenn ich es komplett verbrauchen will, mein Mana, oder ich hebe mir das Mana halt auf für so einen Schnellzauber, wenn der Nächste dann dran ist, wo der Gegner auch nie wissen kann, okay, der hat jetzt noch ein paar Mana offen und könnte die noch irgendwie nutzen und ich weiß, dass ich es in der Hinterhand habe.
Genau, oder wieso lässt man sich das auch noch offen? Man hat einen Angriff gemacht und hat seine Kreaturen quasi genutzt und dann könnte man in der zweiten Hauptphase einen Zauberspruch spielen, der alle Kreaturen betrifft, die auf dem Spielfeld liegen. Zum Beispiel zerstöre alle. Und dann hat man aber seine Angriffsphase noch genutzt und Schaden verteilt und danach macht man alles kaputt, weil man sonst denkt, im nächsten Zug überrollt zu werden.
Ja. Also ich denke, zusammenfassend, das ist wahrscheinlich einfach auch, wir haben natürlich nicht mit dem Erfinder des Spiels gesprochen, aber es ist wohl eine taktische Variation, die das Ganze noch mit dazu bringt, eine zweite Hauptphase. Ja. Ich sage jetzt, wie der Steffen gesagt hat, es bleibt ja auch, da sind die Kreaturen zum Beispiel noch nicht regeneriert. wie es jetzt nach dem Zug der Fall ist. Das heißt, wenn du jetzt noch einen Zauber hast, der sagt, zerstöre eine Kreatur mit 2 Verteidigungspunkten oder weniger, und es war vorher eine Kreatur, die 4 Verteidigungspunkte hat, hat dann 2 geblockt und hat dann bloß noch 2, dann kannst du die aus dem Spiel nehmen mit dem Zauber, was du sonst nicht hättest können. Also das sind dann Sachen, die du in dem... Aber wie gesagt, das ist dann eine taktische Variation.
Also steht und fällt mit diesem Taktikgedanken eigentlich natürlich auch alles. Also es ist jetzt nicht einfach, sage ich mal, eine bisschen kompliziertere Version von Uno, sondern es ist schon, hat schon durchaus mit Taktik mehr noch zu tun.
Es ist
also nicht, dass ich es bislang nicht verstanden hätte, aber...
Es ist meiner Meinung nach so variationsreich wie wenig anderes. Also
ja, und es kann halt auch immer wieder zu jedem Zeitpunkt komplett resettet werden, wenn man denkt, okay, ich bin ganz hinten dran und alle drei laufen weg und dann kommt ein Zauberspruch, der alles wieder auf Null setzt und dann...
Überleitung des Todes.
Ja.
Der nächste Punkt.
Ja, bitte.
Habt ihr es verstanden?
Nee.
Worauf wolltest du hinaus? Wie resettet man? Mit was?
Mit einem Wrath?
Mit einem Removal zum Beispiel.
Removal. Mars Removal.
Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir jede Woche sind wir jetzt schon, Druck erhöht, schon wieder den Druck erhöht. Dass wir jede Folge, vielen Dank, Daniel, eingesprungen, Gott sei Dank. Wir haben auch schon gedacht, wie erkläre ich das meiner Frau, dass wir jetzt wöchentlich aufnehmen müssen. Wir hatten unsere Thematik in Spiel Nummer 3, als wir das erste Mal wirklich Commander gespielt haben, haben wir festgestellt, zum Thema Power Level. Steffen ist mit einem selbstgebauten Deck angetreten gegen 3 Precons und war uns mit dem Power Level weit voraus. Wir haben gegen viele von Steffens Taktiken, Spielzügen relativ wenig ausrichten können, weil uns in den Precons allensamt der Removal gefehlt hat. Was ist Removal? Wisst ihr das noch? Wir haben darüber gesprochen.
Vielleicht einfach mal kurz die einfache deutsche Übersetzung. Removal ist einfach, also ich weiß, was Remove auf Deutsch heißt, aber im Zusammenhang mit dem Spiel, Alex vielleicht?
Ganz einfach, ich wüsste jetzt gerade nicht, dass es einen deutschen Ausdruck dafür gibt, wirklich gezielt. Nee. Ich hätte jetzt gesagt, einfach, es geht darum, Dinge vom Gegner loszuwerden.
Mhm.
Ganz einfach gesagt. Und zwar geht es jetzt darum, bedrohliche Dinge loszuwerden oder für den Gegner schützende Dinge loszuwerden oder, wie es der Steffen gerade erklärt hat, in dem Moment, wo man sagt, ich bin so weit hinten dran, ich brauche einen Reset im Spiel. Ja? Das heißt, zum Beispiel einen Wrath of God oder einen Farewell oder einen Blasphemous Act oder solche Sachen. Das sind alles zum Beispiel so, das nennt sich dann wiederum Mass Removal. Ja? Ein Mass Removal ist so ein typischer Zauberspruch oder eine zypriotische. Mars Removal ist ein zypriotisches Nationalgetränk. Willkommen beim Geo-Podcast mit den Kartenchaoten. Um Dinge loszuwerden, die, wie gesagt, bedrohlich sind oder um einen Reset auf dem Spielfeld zu haben, dass man einfach das ganze Spiel wieder, um den Anschluss zu finden. Ja? Aber auch Removal sind einzelne Karten, können Instants sein, Sorceries, um zum Beispiel einfach eine Kreatur vom Gegner loszuwerden.
Ja. Auch Planeswalker oder Kreaturen können Removal-Effekte mit sich bringen.
Mhm.
Was ist dein liebster Removal?
Oh, gute Frage. Ich glaube, ich mag, alleine wegen dem Artwork, bin ich ein großer Fan von dem roten Blasphemous Act. Okay. Das ist so eine Kapelle, wo ein Haufen Leute drin umgebracht worden sind. Und das ist ein relativ teurer Removal, ich glaube für 8 Mana. 7 oder 8 Mana, wo aber noch zusätzlich draufsteht, für jede Kreatur auf dem Spielfeld wird der um 1 billiger. Mhm. Was natürlich in dem Moment, wo man den spielen will, wo viele Kreaturen drauflegen, dann auf einmal bloß noch ein rotes kostet. Ne? So, und dann kostet das gar nichts mehr. Und das ist aber alles vom Tisch. Ne?
Also, das würde man jetzt zum Removal aber zum Beispiel auch mal spielen in dieser zweiten Hauptphase.
Ja,
ja, weil Beispiel. Er eben seine Angriffsweise noch mitgenommen hat, noch Schaden zugefügt hat.
Also wäre jetzt für mich am sinnigsten vom Ding her, dass ich dann sage, und jetzt...
Genau. Da kann man es zum Beispiel machen.
Kann man es gut spielen, ja.
Quasi ein blauer Schildkrötenpanzer bei Mario Kart.
Haargenau,
oder gar nicht unbedingt der Schildkrötenpanzer, sondern der Blitz.
Der Blitz?
Der macht ja alle so ein bisschen langsamer. Ja.
Klein macht er die.
Aber bei diesem Removal sind die eigenen Kreaturen auch betroffen. Also die bekommen auch diesen Schaden, werden auch
removed. Okay, okay.
Und deshalb ist mein Lieblingsremoval, der Cyclonic Rift, der.
Was macht der?
Der hat eine zwei oder hat eine Fähigkeit. Einmal, wenn man ein farblos oder ein blaues und ein blaues bezahlt, kann man eine bestimmte Permanent auf die Hand zurückschicken. Oder man zahlt fünf mehr, dann kann man alle Permanents vom Gegner auf die Hand zurückschicken. Also Artefakte, Enchantments, Kreaturen. Und wenn man den natürlich spielt und dann eine Angriffsphase hat, die viele ausnocken kann, dann...
Ja, das wäre ja gerade bei der letzten Runde, wie es der Alex gesagt hat, wo wir von der Stärke, sage ich mal, weit oder was heißt weit, aber unterlegen waren deinem Deck gegenüber, da hattest du ja auch so gewisse verknüpfte Dinger drin, wo ich dann gar nicht mehr durchgeblickt habe irgendwann.
Das war genau das Problem das letzte Mal. Wir hatten einfach deutlich zu wenig Removal, um Steffen Herr zu werden. Der Steffen hatte zum Beispiel eine Karte, die gesagt hat, Sliver, also Steffen hat ein Sliver-Deck gespielt, die gesagt hat, alle Sliver sind unblockbar. Mhm. Ja? So, das war schon ein Problem für uns, weil er mit jedem Angriff von allen seinen Slivern bei uns voll durchgescheppert ist. So, und die konnten wir schon nicht entfernen. Das war schon mal ein großes Problem. Dann hattest du, glaube ich, noch eine, dass alle Sliver unzerstörbar sind. Ha? Hm. Das war das nächste Problem. Also wir hatten schon zwei Probleme, die wir einfach überhaupt nicht entfernen konnten. Das heißt, der Steffen ist durchgescheppert und hatte dann irgendwann so viel, dass er mit einem Angriff uns alle zerlegt hat. So, hätten wir zum irgendwas gehabt, um schon mal den unzerstörbar loszuwerden, dann wären wir den zumindest mal los gewesen. Ja? Und dann hätten wir nochmal einen gebraucht praktisch, um dann den unblockbar loszuwerden. Okay, ja. Und dann wäre das Ganze wieder vielleicht ein bisschen anders. Wahrscheinlich wäre dann, wer weiß, was der noch alles im Deck gehabt hat.
Aber das habe ich halt wieder dabei.
Ja, macht ja nichts. Ich habe ein bisschen Removal zumindest reingemischt.
Aber ist es dann so eine Sache, dass man sagen kann, dass man mit einem Precon-Deck eigentlich gar nicht unbedingt gegen selber gebautes Deck ankommt? Oder
nee,
liegt das grundsätzlich nicht daran?
Nee, das ist nicht gesagt. Ich glaube bloß, dass in einigen Precons der Removal ein bisschen zu kurz kommt. Ja. Da ist schon überall auch was drin. Und,
das wenn, schon grundsätzlich.
Und wenn du Glück hast, das entsprechende Ziehglück, dann hast du den auch auf der Anfangshand. Ja. Klar, ja. Aber
die Precons sind gut. Vor allem, wenn man in so einem Editionslevel spielt. Das ist einfach passend. Und wenn man natürlich dann einzelne Karten austauscht, dann verbessert man das Deck. Und somit werden sie eigentlich stetig besser. Aber die Precons sind eigentlich ausbalanciert.
Stabil.
Und ja, ich finde sie sehr gut.
Ja, es gibt halt das eine Precon ist ein bisschen stärker als das andere. Das mag schon sein, aber grundsätzlich ist das, denke ich, schon...
Kostet halt dann auch ein bisschen mehr.
Ja, das kann schon passieren. Ja. Aber es ist auch nicht gesagt.
Es ist grundsätzlich ein guter Anfang.
Auf jeden Fall.
Für alle Anfänger, die uns jetzt auch zuhören, man muss jetzt nicht gleich von vornherein mit dem mangelnden Know-how vielleicht auch am Anfang möglichst viel Geld ausgeben, um sich, was weiß ich, zusammenzusuchen, sondern man kann sich erstmal grundsätzlich so ein Precon kaufen, wie es ich auch gemacht habe, und dann stetig, wenn man dann auch, wenn das Know-how, sag ich mal, ein bisschen auch wächst, nach und nach dann vielleicht auch verbessern.
Absolut, ich finde, das ist der perfekte Einstieg eigentlich. Ja.
Also nur teuer einfach kaufen heißt ja nicht, dass die Karten zusammenpassen.
Nee.
Ja, sicher.
Klar. Definitiv, da musst du schon auch ein bisschen, glaube ich, verstehen, was dahinter steckt. Aber ich glaube, gerade am Anfang macht man mit so einem Precon nichts falsch. Wenn man sich auch ein bisschen immer damit beschäftigt, dann sei es im Internet oder was weiß ich was.
Im Internet?
Im Internet, ja. Da gibt es manchmal gibt's so Seiten.
Wo gehst du jetzt hin?
Ich hau jetzt ab. tatsächlich habe ich einen Krampf im Oberschenkel.
Ihr müsst wissen, wir machen die ganze Zeit, wir squatten nebenher eigentlich. Ja. Deswegen.
Steffen macht Burpees, der
ja.
Versucht seinen Ellbogen wieder auf die Bahn zu bringen, auf die Spur zu bringen.
Nein, auch wegen Anstand machen wir Steffen. Liebt er.
Genau. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ja, Removal.
Stimmt, Removal. ja, es ist natürlich bei Removal auch immer so ein bisschen eine Sache, abzuwägen, was macht Sinn, was macht nicht. Es gibt einige Removal zum Beispiel, den hatten wir das letzte Mal schon besprochen, also nicht im letzten Podcast, sondern wir untereinander besprochen, wie zum Beispiel Beast Within, der zwar dem Gegner dann wieder was zurückgibt, was aber es absolut wert ist, wenn man sagt, man bringt eine wahnsinnig starke Kreatur vom Board, dafür kriegt der Gegner dann zwar eine 3-3 Beast-Spielstein, aber da ist mir natürlich deutlich lieber, dass er diesen Beat-Spielstein hat, als diese starke Kreatur, die er sonst hätte. Ne? Also, wie gesagt, das ist auch oft eine Abwägungssache, aber das scheint im ersten Moment ein bisschen erschreckend, denke ich, auch für einen Neuling, der dann sagt, ja super, da gebe ich dem Gegner einen Spielstein, aber es ist ein bisschen abzuwägen. Da hat der, wie Steffen zum Beispiel, ja genau, welchen Mehrwert hast du davon? Oder ist denn eine 3-3-Kreatur wirklich so bedrohlich oder ist nicht eher bedrohlich?
Stabile Karte bist du denn.
So, dankeschön.
Stabile Karte.
Zusammengefasst.
Ich weiß nicht, ich will das nicht die ganze Zeit reingrätschen mit irgendwelchen Zwischenfragen, die nicht auf der Agenda stehen.
Ganz aber, wichtig. Aber das ist doch das, was es soll.
Ich bin find's ja, voll scheiße.
Ich bin ja jetzt, der größte Anfänger, glaube ich, noch in der Runde. Macht es Sinn zwischendurch? Also ich kann jetzt zum Beispiel gerade nicht viel mit einem Beast-Spielstein anfangen, das kurz da anzureißen.
Achso, hattest du auch, als du dir dein Precon gekauft hast,
ja,
hattest du in unserer Gruppe gefragt, was diese Karten da hinten dran praktisch noch machen.
Ja, genau.
Das sind sogenannte Spielsteine. Ne?
Ach, das sind die Spielsteine.
Genau, das ist einfach bloß, das ist im Prinzip, oder auch Token genannt.
Token ist hier, genau. Klar, ich bin...
Einfach ein Platzhalter quasi.
Genau, also du darfst etwas erschaffen im Spiel, wie ein 3-3 Biest, grünes Biest, und dann nimmst du halt diese Karte, die du da mit dran hast. Okay.
Und die kommt dann von außerhalb des Spiels rein, wurde aber nie gespielt, sondern ist einfach nur reingekommen und hat nicht Effekte, die zum Beispiel bedeuten, wenn eine Kreatur das Spielfeld betritt, ziehe eine Karte. Nein, das ist ein Token, der wird einfach generiert.
Okay.
Das funktioniert meistens einfach so als zusätzlicher Blocker. Ganz gut.
Und es gibt es in jeder Form: Angel Token, Beast Token,
Zombie Token. Genau, die Angel, die können da sogar angreifen, die hatte ich in dem letzten Deck drin.
Token können sich mit jedem Token angreifen, ja, wenn du entsprechend Angriffskraft
hast. Ja, die waren Flying eben auch und die waren natürlich cool. Obwohl die bloß 1-1 hatten, hatte ich dann 2 oder 3 auf dem Spielfeld und konnte halt.
Es gibt ja ganze Decks, die darauf aufbauen, möglichst viele Token zu erschaffen. Mhm. Ja, also die ja praktisch eine Token-Armee, also so ein Elfen-Aggro-Deck zum Beispiel. Ja, das ist, daraus so dann möglichst viele...
Habe ich auch eins.
Ja, das hatte ich schon befürchtet.
Oh. So,
Haufen Elfen-Token raus, die sind es alle nicht groß, aber es ist halt innerhalb kürzester Zeit eskaliert das Ganze und da ist der halbe Tisch voll mit diesen Elfen-Tokens dann hinterher.
Okay.
Aber Steffen nickt nur wissend. Wenn du wieder Karten zusammenstecken kannst, da freue ich mich schon drauf.
Ja. Ganz toll.
Ah, da kommen 80 Elfen her. Ja,
80 Elfen.
Was?
Ich dachte, die wären alle zurück nach Valinor.
Das sind ja Elben.
Ah.
Aber ist der Unterschied zwischen einem Elf und einem Elb?
Ich glaube, ein Elf ist immer so ein
Elf
bisschen...
Elf ist winzig.
Ist Tinkerbell nicht ein Elf?
Genau.
Und Legolas ist ein Elb. Also ich weiß nicht...
Also Elb klar, gleiche Frisur, aber ich denke mal... Elb ist ja menschenähnlich und der Elf ist ja ein winziges, Fabelwesen.
Bei Magic gibt es auch große Elfen.
Ja, also ich mag den, ich finde, also am geilsten fand ich jetzt den Vergleich zwischen Legolas und Tinkerbell. Ja. Also das finde ich mit
Tinkerbell ist eine Fee.
Ah, das ist eine Fee, stimmt.
Ah,
stimmt. Ja, das hat mir vielleicht mal eine eigene Folge gemacht.
Hast du ein Feen-Tribal-Deck?
Nee.
Da wird es Zeit.
Decks?
Nee, aber wir haben vor kurzem, habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten, unsere starken Decks, die sind ja inzwischen auch schon sehr oft gespielt worden, wo wir gesagt haben, wir machen so ein Themendeck. Und jetzt habe ich das Thema Popel. Popel oder Schleim. Und jetzt stellen wir uns irgendwelche Decks zusammen, wo... quasi schleimige Karten draufstehen oder irgendwas mit Flavortext mit Schleim oder Popel zu tun hat.
Da musst du Flavortexte lesen.
Genau.
Und magst du auch so gern.
Ja, und das bauen wir demnächst mal. So ein kleiner Zwischeneinwurf.
Ja, aber witzige Variante.
Wo stehen wir eigentlich gerade?
Wir haben eine Karte der Woche mitgebracht, würde ich sagen.
Echt?
Ja.
Wie heißt die?
Weiß jemand, welche Karte der Woche es ist?
Radagast, der Braune.
Es ist Radagast, der Braune. Staple nicht in jedem Deck. Na? Oder?
Das war ein Killer-Kaninchen.
Nicht dein Ernst, oder?
Natürlich nicht mein Ernst. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben gesagt, wir bringen diese Woche den Command Tower mit. Im Prinzip die zweite Karte.
Den kennen wir
natürlich
schon.
Kennen wir den. Im Prinzip die zweite Karte, die in keinem Commander-Deck.
Der kann alle Mana produzieren.
Multicolor.
Kurze Wiederholung, was wir schon hatten. Was war in unserer ersten Folge unser Staple?
Sonnenring.
Genau. Stimmt. Und jetzt haben wir den Command Tower.
Genau. Ja. Steffen,
Oder auch Kommandoturm.
Der Kommandoturm alias Command Tower oder auf Italienisch Commandore di...
Torre di Comando.
Genau, und auf Spanisch?
El Torre di Comandora.
Comandosa.
Ja, ist ein Land. Kann ich spielen natürlich. Nach der End-Up-Upkeep-Draw-Phase. Oh, dort spiele ich dann mein Land und das kann natürlich auch ein Command Tower sein. Ein Command Tower hat die Fähigkeit, ich kann ein Mana der Farbe produzieren, die auch mein Commander in seinem Beschwörungsmana-Kosten hat.
Genau. Nach der End-Up-Upkeep-Draw-Phase heißt in der ersten Hauptphase.
Genau, in der ersten Hauptphase lege ich ein Land. Und das ist natürlich ein cooles Land. Wenn du einen Command Tower hast, bist du ab der ersten Runde, hast du all deine Mana, die du im Spiel hast.
Das
mächtigste Land.
Also deswegen sehr, sehr wichtig im Commander, weil, wie es der Steffen gesagt hat, halt auch immer in der Farbidentität deines Commanders verfügbar. Ja? Also genau das ist der Inhalt und Text dieser Karte.
Hätten sie die limitiert, diese Karte? Dann wäre die sowas...
Durch die Decke.
Yep.
An Wert, meinst du?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich eigentlich unersetzlich in den Decks. Ja.
Darf ich mal ganz kurz den Text vorlesen, der jetzt hier steht? Bitte. Drunter, um einfach nur das vielleicht mal ganz kurz noch zu erklären. Hier steht jetzt drunter, add one mana of any color in your commander's color identity.
Mhm.
Heißt?
Der also Commander hat eine, der Commander hat eine Farbidentität, zum Beispiel...
Der ist
grün. Multicolored, er kann mit, wenn er alle fünf Farben benötigt zum Beschwören, rot, weiß, grün, blau, schwarz, dann ist seine Farbidentität 5.
Mhm.
Und dann kann
macht der Turm 5 Mana.
Nein, er kann ein Mana, steht drauf.
Eins dieser, aber ist egal halt welches.
Okay.
So wie zum Beispiel jetzt ein rotes Land, das kannst du natürlich nur als roten
Mana
verwenden.
Da kann ich, und habe ich eben einen Commander, der zwei Farben bloß besteht, weiß und rot, dann ist die Farbidentität 2 und er kann eben entweder rot oder weiß produzieren.
Okay.
Mega des Landes, voll mega.
Gute Schlange.
Aber es bringt dir ja,
ein Mana.
Blöd gesagt, eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Mana.
Ja, bei jeglicher Farbe, die du benötigst.
Okay. Aber es ist halt so flexibel, wie du es brauchen kannst.
Und macht dir keinen Schaden.
Hast du einen fünffarbigen Commander, kannst eins dieser fünf Farben produzieren, je nachdem, in welcher Situation, welche Farbe du brauchen kannst. Und so geht es nach unten weiter. Ja? Wenn du einen monofarbenen Commander hast, jetzt einen grünen, klar, dann brauchst du es jetzt nicht unbedingt,
spielst du es nicht.
Dann wird auch ein Wald reichen, ja.
Mhm.
Und du spielst es nicht, weil.
Weil, warum?
Weil man meistens in Monofarb-Decks andere Effekte noch mitbringen.
Ja, weil du eine Karte vielleicht suchst.
Hast die speziellen Länder, die sind aber immer getappt.
Nicht alle.
Aber
nicht
viele.
Ja, aber er zum Beispiel nicht. Der Command Tower ist auch deswegen auch noch gut, weil er nicht getappt ins Spiel kommt. Genau, also der bringt diese, sagen wir mal, die Geschwindigkeit von dem Standardland auch noch mit. Das macht ihn natürlich auch.
Aber jetzt die Anfängerfrage von meiner Seite, wenn ich hier diesen Pfeil davor stehen habe, das heißt doch...
Tappen.
Ja, genau.
Ja.
Wenn du das dann heißt einen Mana produzieren
willst. Wenn du einen Mana produzieren willst, dann musst du ihn tappen.
Okay.
Das heißt das. Das heißt nicht, dass er getappt ins Spiel kommt.
Es gibt ja viele solche Länder, die du spielst und die musst du schon getappt spielen, weil es eben den und den Effekt noch haben.
Ja, und das steht auf der Karte dann drauf, kommt getappt ins Spiel.
Ja. Okay. Cool.
Gutes Ding. Das ist der
Command Tower.
Das ist Toller Turm. Unsere zweite Staple tatsächlich schon. Unser Staple Deck füllt sich. Wollen wir ein Staple Deck machen?
Habe ich.
Staple Deck? Ja? Wäre ich dabei.
Komm, wir machen uns ein Staple Deck. Am Ende, ja, nach den 100 Folgen praktisch, oder sagen wir 99 Folgen, müssen wir uns vielleicht noch einen Commander dazu suchen, haben wir ein Staple Deck gemacht.
Crazy.
Den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes.
Also ich glaube... Jetzt pass mal auf.
Jetzt können wir nur verlieren, wenn wir das jetzt rechnen und das hört sich jemand zu und wir hauen voll daneben.
Solange keiner von uns stirbt, wäre ich dabei... dass wir irgendwann mal ein Staple-Deck haben.
Das finde ich gut.
Aber wir können es so machen, dass kein Staple über 5 Euro kostet.
Aber das ist ja schwierig bei uns, diese Staples dann immer vorzustellen auch, oder?
Ja, sonst ist natürlich auch ein Staple immer die High-Class-Karten. Aber wenn wir da noch ein Limit hätten.
Ja.
Sagen wir nicht mehr aber als 5.000 Euro.
Aber,
sagen wir 5.000 Euro.
Ja, 5.000 Euro. Ich meine jetzt sowas wie, was man sich halt noch so leisten kann.
Ja. Ja.
Nebenher.
Ja. So, jetzt haben wir uns auch super sympathisch gemacht bei den Zuhörern.
Das sind eigentlich alle Bettelabende.
Aber das ist mir scheißegal, weil ich steige nachher in meinen Porsche und dann fahre ich heim.
5 ist doch gut. 50er. Absolutes Maximum.
Ich würde jetzt mal ganz frech sagen, lass uns das noch ausdiskutieren.
Okay. Ja.
Weil das ist ein schöner Plan, den wir hier schmieden. Und ich finde die Idee mit dem Staple Deck irre geil. Aber mit dem Wert, glaube ich, müssen wir ein bisschen diskutieren.
Und dann die Frage ist, lebt Steffen halt noch? Ich meine, da ist er dann 87 oder so.
Ich lebe noch.
Die Frage,
ne? Vor allem, ich habe das Staple Deck schon
ganz zu Hause. Ernst, das nächste Mal, wenn sich bei dir, du kannst froh sein, wenn sich bei dir nicht wieder die Jute-Tüte im Vorderreifen verfängt, ja. Kollege.
Das war dann keine Jute-Düse mehr.
Oh, schön.
Ja. Ganzen Abend drauf gewartet.
Stellst du wieder auf. Den Clown.
Ja.
Der
Ausblick auf unser nächstes Spiel, was ja jetzt tatsächlich gleich noch stattfinden soll. Was spielen wir?
Commander.
Ja, der Ringe-Deck. Ach, wir haben noch gar nicht erzählt.
Das wollen wir heute zocken.
Ja. Ja, und wir haben doch hier,
okay.
Daniel von und ich haben wir noch ein Unboxing vor uns heute.
Ja, ich weiß nicht, ein Unboxing hatten wir mal vorhin kurz besprochen, Felix und ich, aber ob ein Unboxing natürlich ohne Video jetzt so viel Sinn macht, ist der andere Punkt.
Ja, aber wir können nur erzählen, dass wir uns darauf freuen.
Das ja.
Das ist meine, ich empfinde so.
Jetzt lass ihn sich doch darauf freuen, Daniel.
Ja.
Nein, das ist ja so, als ich davon gehört habe, ich glaube, wir sind hier am Tisch alle, ich weiß es gar nicht, bei Felix und Steffen. Wobei doch Felix schon, Steffen weiß ich nicht, ob der jetzt auch so ein Riesenherr der Ringe-Fan ist.
Aber ja, ja.
Wir sind da alle am Tisch, jetzt bestätigt tatsächlich auch Riesenherr der Ringe-Fans, wie wir vorhin ja auch eingangs schon mal erwähnt haben.
Ich kann jetzt kein Elbisch, wie ihr.
Elbisch spreche ich auch dann schlecht.
Dann müsst ihr einen Herrn Schober akquirieren. Vielleicht können wir den mal als Gast einladen.
Ich jetzt sagen, müssen wir, das ist jetzt wieder so ein Ding, was wir rausschneiden müssen, oder?
Ach so, ja, stimmt.
Wegen Datenschutz, oder was?
Mhm. Oder Herr Schober unterschreibt uns einen Disclaimer. Vielleicht
ich glaube, der Herr Schober ist tatsächlich schon gestorben.
Aber wer ist der Herr Schober? Ja,
das war mein Religionslehrer, der Elbisch gesprochen hat. Und diverse Pfeifen von der Ringe hätte ein
vielleicht Schwert, war das aber auch ein Dämon.
Ein Schwert hat da rein.
Naja, auf jeden Fall sind wir alle Riesen-Herr-der-Ringe-Fans tatsächlich. Und umso größer war meine Freude, als ich gehört habe, dass es jetzt mit meinem neu gefundenen Hobby auch eine Verbindung zu Herr-der-Ringe gibt mit diesen Herr-der-Ringe-Decks.
Und
Felix und ich haben dann gar nicht lange gezögert und haben dann direkt gleich mal ins Blaue rein bestellt.
Ja.
Und jetzt sind sie endlich gekommen. Ich weiß noch gar nicht so viel über die Decks. Ich habe bei Instagram tatsächlich das immer mal so ein bisschen verfolgt. Verschiedene Magic-Seiten oder Profile, wie auch immer man das nennt bei Instagram. Und da haben sie immer mal so die ein oder andere Karte revealed, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das bestimmt ein Aragorn, aber ich meine, das ist ja eine der Hauptcharaktere, also da werden sie jetzt.
Also ich weiß, in einem Deck, und ich bin mir ziemlich sicher, es ist das Reiter von Rohan-Deck, ist Aragorn sogar der zweitmögliche Commander, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay.
Ist Dings auch dabei, der
Gollum.
Gollum?
Boah, ich weiß nicht, in den Commander-Decks weiß ich nicht, aber in der Edition ganz sicher. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, wir müssen fürs nächste Mal, wenn wir jetzt wirklich Influencer werden wollen, dann müssen wir uns die Fachbegriffe. Ja, stimmt, wir sind
Influencer.
Wenn wir Influencer bleiben wollen, dann müssen bei uns die Fachbegriffe, was so Instagram-Pages und so, das muss sitzen, ne? Da müssen wir ein bisschen.
Instagram-Pages?
Ja, müssen wir am Ball bleiben. Ich weiß es ja auch nicht. Ne?
Pages.
Ja, da werden wir noch an so.
Das ist dann auf dem OnlyFans.
Da wollen
wir arbeiten. Pages ist dann.
Einer muss arbeiten, oder? Okay.
Ja.
So viel zum Spiel. Wir freuen uns auf Herr der Ringe. Wir sind tatsächlich am Ende heute.
Wie lange haben wir schon?
Ein paar Minuten? Ah, genug.
Genug?
Ja.
Genug. Es reicht!
Es reicht!
Es muss ja auch hörbar bleiben.
So, es muss hörbar bleiben.
Ich glaube,
so
wir haben eine Punktlandung.
Stunde. Ein kleines Häppchen.
Punktlandung.
Ich sage jetzt einfach mal, ciao und bis zum nächsten Mal.
Ciao ragazzi.
Bye bye.
Gute Reise.